ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Alina Djabarin.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Alina. Wir duzen uns, haben wir jetzt gerade beschlossen.
Sehr gerne.
Wir haben ja am Dienstag telefoniert und da uns noch streng gesiezt, aber jetzt gerade, also nicht weil wir uns kennen, sondern einfach jetzt gerade kurz beschlossen. Fühlt sich irgendwie besser an.
Also für mich fühlt sich das immer sehr, sehr gut an.
So soll es auch sein. Du bist Journalistin. Mhm. Ja, meine Fragen sind alle mit Sie geschrieben. Du bist Journalistin, in Hamburg geboren, aufgewachsen. Du hast die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft. Mhm. Warum?
Weil mein Vater Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft ist. Etwas, was viele in Deutschland, glaube ich, nicht wissen, ist, dass 20% der israelischen Bevölkerung PalästinenserInnen sind. Also meine Großeltern sind damals nicht vertrieben worden, 1948. Sie sind schon vertrieben worden, aber sie befanden sich immer noch innerhalb der Grenzen des neu gegründeten Staates Israel. Und deswegen sind wir nicht in einem Flüchtlingscamp gelandet oder in Gaza oder im Libanon oder in Syrien, sondern meine Großeltern wurden eben israelische Staatsbürger. Und deswegen bin ich heute auch israelische Staatsbürgerin.
Also deine Familie könnte auch genauso gut im Westjordanland sein?
Ja, also wären sie damals ein paar Kilometer weiter östlich gelandet, dann vielleicht im Jenin-Flüchtlingscamp oder sogar in Jordanien.
Dein Vater ist aber vor langer Zeit nach Deutschland gekommen, sodass du in Deutschland auch geboren und aufgewachsen bist. Wo lebt deine Familie? In Israel?
Meine Familie lebt teilweise in Jaffa, teilweise in Haifa. Meine Oma wohnt in einer eher konservativen Stadt, Umm el-Fahem, genau an der Grenze zum Westjordanland. Also es ist israelisches Staatsgebiet, aber vom Dach meiner Oma aus siehst du die Sperranlage und blickst du quasi auf Häuser im Westjordanland. Aber meine Onkels, ich habe 9 Onkels und 3 Tanten, die sind dann alle zum Studium in die größeren Städte. Wir sind keine konservative Familie, die hatten keine Lust auf dieses sehr ja dörfliche oder konservative, sondern wollten in die Stadt und sind deswegen so zwischen Haifa teilweise und Jaffa.
Mhm. Ist also eine Realität, dieses auf dem Dach stehen und die Grenzanlagen sehen, die für dortige Verhältnisse etwas ganz Normales ist. Hat dich das auch in deinem Leben begleitet? Ich meine, du bist ja hier in Deutschland aufgewachsen, aber du warst, glaube ich, auch viel dort bei deiner Familie.
Ja, wir haben eigentlich alle Sommerferien dort verbracht. Ich habe eine wirklich sehr, sehr coole Familie. Ich liebe meine Familie über alles. Sehr unterhaltsam, sehr intelligent. Wir hatten immer viel Spaß und das war für mich so, so wollte ich meine Sommerferien verbringen. Ich wollte auch nirgendwo anders hin. Ich wollte nicht nach Portugal, nicht nach Spanien. Ich wollte immer dorthin und hatte immer diesen engen Bezug. Und ich glaube, das war vor allem das Familiäre. Aber das Land ist auch einfach schön. Aber ja, das, was du gerade sagtest mit dieser Grenze, es ist halt alles Palästina, die palästinensischen Gebiete, Israel, es ist alles so klein. Und ich glaube, man kann sich das von hier aus manchmal nicht so richtig vorstellen. Man denkt so an zwei sehr voneinander abgetrennte Gebiete, aber eigentlich leben dort 7 Millionen jüdische Israelis und 7 Millionen Palästinenser auf einem ganz, ganz kleinen Stück Land. Nur mit dem Unterschied, dass die eine Gruppe mehr Rechte hat als die andere.
Mhm. Du bist ja sehr aktiv, immer wieder auch in die Region gegangen. Ich glaube, in deiner Jugend warst du in Haifa, auch um Arabisch zu lernen. Du sprichst also auch Arabisch, hast jetzt auch 3 Jahre in Ramallah gelebt und über diese Zeit auch geschrieben. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute vielleicht auch eine Sendung machen, in der man die Realitäten dort versteht. Wenn du jetzt deine Kontakte zu deiner Familie pflegst und heute so mit denen sprichst, wie hat sich deren Wahrnehmung so verändert? Was sind da die Gespräche, die gerade geführt werden?
Also unsere Gespräche, wenn wir sprechen, sind geprägt vor allem von dem, was in Gaza gerade geschieht. Also vor allem einfach nur kontinuierliches Erschrockensein, Sprachlossein, ob des Grauens und dessen, was den Menschen dort gerade angetan wird. Und das paart sich mit Angst und Sorge, dass das von Gaza aus auch sich weiter verbreiten wird ins Westjordanland und vielleicht irgendwann auch die Palästinenser in Israel betreffen wird. Also diese Gewalt, das Aushungern der Menschen, jeden Tag 100 Getötete, das ist leider das, was die Gespräche, die wir gerade haben, ausmacht. Mhm. Vor allem für meine Familie in Israel, weil die ja nochmal physisch näher sind. Also meine Familie in Jaffa ist 1 Stunde von Gaza entfernt, hat einen vollen Kühlschrank, hat voll ausgestattete Krankenhäuser und weiß, dass 1 Stunde von ihnen entfernt Kinder während Operation aufwachen, weil es keine Narkose gibt. Aber nicht, weil es in der Region keine Narkosemittel gibt, sondern weil Menschen entscheiden, dass diese Narkosemittel nicht in den Gazastreifen gelangen. Und ich glaube, dieses Zeugensein, ohne einschreiten und helfen zu können, ist etwas, was sehr belastend ist.
Mein Gefühl ist ein kontinuierlicher Schock. Das hat die deutsch-palästinensische Journalistin Alena Jabarin vor etwas über einem Jahr der Frankfurter Rundschau in einem Interview zur Lage in Gaza gesagt. Heute bist du hier in SWR1. Leute, Alena, hält der Schock an?
Ja, er nimmt jeden Tag zu. Und vielleicht, um jetzt direkt mal deinen Zeitplan durcheinander zu bringen, ich muss einmal ganz kurz sagen, wir mussten gerade ein bisschen lachen, als dieses Lied gespielt wurde, weil dieser Kontrast halt natürlich so groß ist zwischen den Themen, über die wir sprechen oder dem, was ich eben gerade gesagt habe und dann dieser Musik. Und eigentlich finde ich das aber ganz gut, weil das beschreibt eigentlich die Ambivalenz und die Realität, mit der Menschen wie ich zum Beispiel und auch andere Menschen, die vielleicht noch eine Verbindung an Orte haben, an denen das Leben eben nicht so einfach ist wie in Deutschland, die unser Leben beschreibt. Also du wachst halt auf zu Nachrichten und zu Bildern, die ein Großteil der Menschen um dich herum nicht sehen und nicht konsumieren, bist dir kontinuierlich dieser Realität bewusst, lebst dann aber in einem relativ unbeschwerten Alltag und das sozusagen zusammenbringen zu müssen, ist halt, fühlt sich einfach, es fühlt sich auf eine Art und Weise krank an und ich glaube, es ist auch krank, weil natürlich sollte die Welt so nicht sein.
Es macht auch was mit einem, oder?
Ja, also so, es macht zum Beispiel mit einem, also wenn ich jetzt mal von mir spreche, mir tut das manchmal fast leid, dann diese Themen anzusprechen, weil ich denke, ach, die Menschen sind gerade gut gelaunt, die Sonne scheint, die Menschen sind jetzt vielleicht gerade irgendwo im Auto, hören das, fahren irgendwo hin, freuen sich ihres Lebens, haben vielleicht was Schönes vor und jetzt muss ich ihnen mit dieser Realität und mit diesen Bildern die Laune verderben. So. Und das ist natürlich verrückt, weil natürlich muss man über diese Dinge sprechen. Es geht ja darum, dass sie aufhören und dass eben diese Dinge nicht mehr geschehen. Aber Menschen wie ich haben dann sozusagen diese unangenehme Aufgabe, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und eigentlich immer die Partypooper zu sein, die Nervigen zu sein, die über diese unangenehmen Themen sprechen, während das Leben doch eigentlich so schön sein könnte.
Ja, aber empfindest du das, also du bist ja Journalistin, also irgendwie gehört es ja auch zu deinen Aufgaben, den Finger in die Wunde zu legen. Andererseits ist es natürlich auch eine Entscheidung, du könntest auch über was anderes schreiben, über Boulevardthemen oder sonst irgendwas. Empfindest du denn diese Diskrepanz aus den Nachrichten? Also es ist ja nicht nur Gaza und Israel, sondern es gibt auch noch einen Krieg in der Ukraine, der schrecklich ist und jeden Tag Nachrichten produziert. Es gibt Konflikte auf der ganzen Welt, die Nachrichten produzieren, die wir deutlich weniger noch wahrnehmen, die auch schrecklich sind. Ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen. Kannst du es verstehen, wenn Leute sagen, ich will das alles nicht mehr hören?
Guck mal, auf einer menschlichen Ebene kann ich das verstehen. Und aber weißt du, wir haben halt die Möglichkeit, Dinge beiseite zu schieben. Wir kennen das alle. Du machst Weihnachtsshopping und bist vollbepackt mit Tüten und gehst durch die Innenstadt. Ich in Hamburg, weil ich dort wohne. Und dann liegt da eine wohnungslose Person auf dem Boden. Und du guckst weg, weil du dich in dem Moment schämst, weil du gerade für 500 Euro Weihnachtsgeschenke gekauft hast. Ja, oder man hat sich ein geiles Essen gemacht, sitzt auf dem Sofa, seppt rum und sieht ein verhungerndes Kind im Sudan. Und dann will man das in dem Moment nicht sehen. Und ja, auch ich schalte manchmal weg. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass man sich die ganze Zeit zuballert mit diesen schrecklichen Bildern, sondern es geht darum, dass man versteht, was ist eigentlich die Ursache für all diese Dinge, um dann eben demokratische Mittel nutzt, um diese Situation eben zu verändern. Und darum muss es ja am Ende gehen. Nicht darum, dass wir die ganze Zeit schreckliche Bilder uns angucken und uns die Laune verderben lassen, sondern darum, dass wir überlegen, was haben wir eigentlich damit zu tun und was können wir tun, damit die Welt eben so nicht ist.
Ja, Israels Angriffe im Gazastreifen, die gehen weiter. Wir lesen täglich die Schlagzeilen und wir haben gerade darüber gesprochen. Dieses Wahrnehmen von Nachrichten, von schrecklichen Nachrichten und dazu irgendwie die eigene Realität, in der man feststellt, bei mir ist eigentlich alles wunderbar. Wie kriegst du das zusammen, wobei du ja natürlich eine andere Ausgangssituation hast, weil du das Ganze natürlich durch eine journalistische Brille betrachtest, unterstelle ich dir jetzt zumindest mal.
Durch eine journalistische Brille, aber auch durch eine einfach menschliche Brille. Und ich glaube, dass ich persönlich schon immer mich sehr interessiert habe für das, was auf der Welt passiert und nicht nur in Palästina und Israel, dass ich immer ein riesengroßes Problem mit Ungerechtigkeit hatte und dass ich immer das Bedürfnis hatte, verstehen zu wollen, was passiert und auch lernen zu wollen. Und ich muss sagen, für mich und ich glaube für viele Menschen in meinem Umfeld, und zwar nicht nur Leute, die jetzt persönlich betroffen sind, führt das, was gerade geschieht, eigentlich zu einem massiven Bruch. Weil ich bin sehr deutsch sozialisiert. Ich bin in Deutschland auf ein Gymnasium gegangen. Ich habe in Deutschland Politik studiert. Ich habe in Deutschland mein journalistisches Volontariat gemacht. Und ich habe damals ein Praktikum bei den Vereinten Nationen gemacht. Und ich hatte sehr viel Respekt vor, ich sag mal, unseren Institutionen, nicht nur in Deutschland, aber Institutionen auch wie dem Völkerrecht, wie den Vereinten Nationen. Ich habe sehr viel Respekt gehabt vor Menschenrechtsorganisationen. Und jetzt gerade sehen wir vielleicht so klar wie noch nie zuvor, dass all dies eigentlich gar keinen Wert hat, wenn es sozusagen den aktuellen Machtverhältnissen nicht dient. Also das Völkerrecht selektiv angewandt werden kann, dass die Informationen und Berichte von Menschenrechtsorganisationen plötzlich nichts mehr wert sind, wenn sie nicht den politischen Machtinteressen dienen. Und ich glaube, das ist so erschreckend, weil es bricht alles so zusammen, an dem man sich so festgehalten hat. Und ich frage mich jetzt, und so wie viele andere auch, in was für einer Welt werden wir überhaupt dann langfristig leben? Wenn es egal ist, was die Vereinten Nationen sagen, wenn es egal ist, was Human Rights Watch sagt, was Ärzte ohne Grenzen sagen, wenn es egal ist, was internationale Gerichte sagen, was bedeutet das dann eigentlich für unsere Welt? Nicht nur für die Menschen in Gaza, die jetzt gerade täglich getötet und ausgehungert und vertrieben werden, sondern auch langfristig, wenn diese gesamte sogenannte Weltordnung, die wahrscheinlich schon vorher viele Probleme hatte, jetzt in sich zusammenbricht.
Also was mir auffällt, du sprichst in der Vergangenheit, ich hatte Respekt vor den Vereinten Nationen und so weiter. Also im Grunde genommen klingt das ein bisschen so wie, ich habe das alles schon abgeschrieben. Mhm. Ist das ein guter Weg, damit umzugehen? Weil ist es nicht letztlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, wieder in diese Institutionen auch zu investieren, auch unseren Glauben daran zu investieren, gerade auch für dich, die du eine bist, die sagt, ich möchte das eigentlich so. Ja. Macht es da Sinn, sich davon abzukoppeln? Weil es gibt ja auch andere Beispiele. Es gibt den Völkermord in Ruanda in den 90er Jahren oder in Srebrenica 1995 in Bosnien, hat sich gerade gejährt jetzt zum 30. Mal. Auch da haben die Vereinten Nationen nicht schnell genug reagiert und das wird heute anders eingeordnet. Trotzdem hat man den Glauben nicht verloren.
Ja, aber man sieht ja, wohin uns das gebracht hat. Ich meine, guck dir die Welt doch jetzt gerade an. Es geht gar nicht darum, etwas abzuschreiben. Aber ich glaube, wenn man etwas verbessern möchte oder reformieren möchte, dann muss man ja erstmal ein realistisches Bild sich davon machen, wie auch als Arzt zum Beispiel. Man muss ja erstmal eine Diagnose haben. Und wir müssen, glaube ich, ganz klar feststellen, und das ist ja nicht meine Meinung, sondern das ist ja völlig offensichtlich. Und dass Völkerrecht einfach ein zahnloser Tiger ist, und dass es auch nur sehr selektiv angewandt wird. Und das ist erstmal erschütternd für jemanden wie mich oder für andere Leute, die an diese Institution sehr stark geglaubt haben. Dann, klar, wäre der nächste Schritt nicht zu sagen, naja, dann verzichten wir vollständig darauf, sondern was müsste denn passieren, damit Völkerrecht wieder einen Wert hat? Das sind dann quasi die Fragen, die man sich als nächstes stellen müsste.
Gab es denn irgendein Ereignis, an dem das bei dir gekippt ist, an dem du gesagt hast, da habe ich meinen Glauben an die Institutionen verloren? Oder ist es eher die Entwicklung? Man könnte nämlich auch zum Beispiel auch den 7. Oktober 2023 hernehmen, um auch das als Grund zu nehmen. Naja, den Überfall der Hamas auf Israel.
Ja, aber man hat ja nicht von der Hamas jemals erwartet, dass sie sich an internationales Völkerrecht hält. Aber von der deutschen,
deswegen ist es ja nicht besser.
Nee, aber von der deutschen Bundesregierung erwarte ich, dass sie sich an Völkerrecht hält. Also das Völkerrecht ist ja gerade auch deswegen so zentral und müsste so wichtig sein in Deutschland, weil es ja auch eine unmittelbare Folge der deutschen Geschichte ist. Wir müssten besser als jeder andere Staat auf dieser Welt wissen, wie wichtig das ist, dass es sowas wie universelle Menschenrechte und eben Völkerrecht, internationales Recht gibt und dass man sich daran zu halten hat. Und wenn meine Bundesregierung das nicht tut, dann gehen bei mir die Alarmglocken an.
Oder beispielsweise den Krieg Russlands in der Ukraine, der auch als völkerrechtswidrig betrachtet wird. Hat man damit andere Maß gemessen in Deutschland?
Ja, natürlich. Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Völkerrecht wird selektiv angewandt. Es sind bestimmte Kriegsverbrecher, die am Ende vor den internationalen Tribunalen landen. Ein George W. Bush sitzt vor keinem Gericht.
Aber es gibt doch zum Beispiel einen Haftbefehl, zum Beispiel gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der hier in Deutschland sehr umstritten ist. Dieser Haftbefehl.
Ja, aber was heißt umstritten? Es gibt einen Haftbefehl. Punkt. Und dann gibt es einen Merz, der sagt, naja, wir werden trotzdem irgendwie Wege finden, den Netanyahu hierher zu kriegen. Damit signalisiert Merz der deutschen Bevölkerung, wenn ich das möchte, dann werde ich versuchen, Völkerrecht zu umgehen. Was bedeutet das für eine junge Generation jetzt gerade an deutschen Schulen? Was bedeutet das für Studentinnen, die jetzt gerade Völkerrecht lernen, wenn sie sehen, dass unser Bundeskanzler in der Lage ist zu sagen, naja, internationaler Haftbefehl hin oder her, wenn ich möchte, lade ich ihn trotzdem ein.
Wir sind gerade dabei, eine ganze junge Generation auch zu enttäuschen, weil eben zum Beispiel das Völkerrecht im aktuellen Gaza-Konflikt mit Füßen getreten wird. Das sagt Alena Jabarin, Journalistin, Autorin, gerade bei uns in SWR1, Leute. Alena, gerade mit Blick auf die junge Generation, wenn man das so, also man könnte ja auch sagen, vor 30 Jahren hat es das auch schon gegeben. Mhm. Zum Beispiel, ich hatte vorhin von Ruanda gesprochen, dann hätte uns das ja als junge Menschen auch desillusionieren können. Wir sind aber nicht desillusioniert. Glaubst du wirklich, dass es die heutige Jugend desillusionieren wird, was gerade zurzeit passiert?
Also ich habe da jetzt, muss ich ja sagen, keine empirische Studie zugemacht. Ich kann sagen, was mein Eindruck ist. Und ich bin ja viel unterwegs im Krieg, viel gespiegelt und verfolge viel auch internationale Medien. Und ich glaube, dass wirklich viele sprechen davon, dass die Masken gerade fallen. Und ich glaube, es ist wichtig, zu dem, was du auch gerade gesagt hast, nochmal festzuhalten, dass diese Probleme, also die, dass das Völkerrecht sehr problematisch ist, wie es überhaupt aufgebaut ist, die Institution, die Tatsache, dass Staaten wie die USA oder Russland oder China ein Vetorecht haben, obwohl diese Staaten sich jetzt auch nicht gerade gerühmt haben, damit Menschenrechte zu respektieren etc. Das ist alles nicht neu. Diese strukturellen Probleme und dass es Machtinteressen gibt, die im Zweifel immer über Menschenrechten stehen, dass es eine Waffenindustrie gibt, die ihre Interessen hat, das ist alles nicht neu. Ich glaube nur einfach, dass jetzt gerade in Bezug auf Israel und Gaza Dinge noch mal ganz besonders deutlich werden. Wahrscheinlich auch durch die sozialen Medien, dadurch, dass eine junge Generation jetzt eben nicht abhängig ist von nur von der Tagesschau oder dem Spiegel, sondern eben auch gucken kann, was sagt der Guardian, was sagen die New York Times, was schreiben Menschenrechtsorganisationen weltweit und eine ganz andere Möglichkeit haben, sich zu informieren. Und ich glaube, dadurch wird es jetzt noch mal viel deutlicher, was vielleicht schon vorher oder mit ganz großer Sicherheit auch vorher schon im Argen war. Mhm. Jetzt ist es ganz deutlich und klar auf dem Tisch, wie vielleicht noch nie zuvor. Und das kann natürlich eine Chance sein, wenn die Menschen aufwachen. Aber ich glaube auch, dass das zu einem massiven Bruch gerade führt und Spaltungen der Bevölkerung und auch innerhalb Deutschlands zum Beispiel. Und ich glaube, das spüren ja viele auch, was es für Streitereien und Brüche auch innerhalb von Bürogemeinschaften, Familien gerade gibt über das, was jetzt passiert. Und ich glaube eben, dass es am Ende nicht nur um Gaza und Israel geht.
Hat das auch einen positiven Effekt, dass wir auch politischer geworden sind, dass uns auffällt, dass auch Diskussionen am Abendessenstisch inzwischen wieder politischer sind als vielleicht noch vor einigen Jahren?
Es ist zynisch, von was Positivem zu sprechen in Anbetracht der Realität, dass eben gerade Menschen zwangsvertrieben, zwangsausgehungert und in Massen ermordet werden. Aber es ist, hat vielleicht, ja, vielleicht muss es gerade so eskalieren für uns, um gewisse Realitäten anzuerkennen und dann eben zu sagen, okay, was können wir jetzt machen, damit es langfristig besser wird, damit zukünftig so etwas nicht nochmal stattfindet. Priorität muss trotz allem haben, das Massentöten in Gaza jetzt sofort umgehend zu beenden.
Du hast gerade erwähnt, du liest den Guardian, viele internationale Medien jetzt verstärkt, weil die Berichterstattung hier in Deutschland nicht alles abbildet?
Immer schon, aber ich glaube, auch mir ist so deutlich geworden wie nie zuvor, dass wenn ich wissen will, was auf der Welt passiert, dass es definitiv nicht ausreicht, ausschließlich deutsche Medien zu konsumieren. Also wir sind da ganz weit weg vom Standard der internationalen Debatten, der internationalen Wissenschaft. Auch das für mich persönlich wahnsinnig enttäuschend, weil ich ja jemand bin, die wirklich jahrelang auch sehr große Stücke auf deutschen Journalismus und auf deutsche Institutionen gehalten hat.
Und selbst beigetragen hast.
Klar.
Indem du für die öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, für den NDR gearbeitet hast.
Tue ich
für
auch
Steuerung
immer noch.
F, für Panorama.
Genau, ich tue es immer noch teilweise und es gibt tolle Leute überall, darum geht es glaube ich nicht, aber wir haben schon massive strukturelle Probleme auch, wenn es darum geht, wie machtfern oder machtkritisch sind wir als politische JournalistInnen, wie mutig sind wir, wie viel Raum geben wir eigentlich internationalen ExpertInnen Oder aber wie viel reproduzieren wir auch einfach nur, was Staatsoberhäupter oder was zum Beispiel Armeen für Statements veröffentlichen?
Zum Diskurs in Deutschland, über den wir sprechen, Alena Djamarin ist Journalistin, hat selbst lange für die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland als freie Journalistin gearbeitet. Und du sagst, Alena, der Diskurs in Deutschland zum Thema Gewalt in Gaza, der ist verengt. Und du bist tatsächlich eine der wenigen palästinensischen Stimmen, die an diesem Diskurs teilnehmen. Warum ist das so?
Oh Gott, ja, ich wünschte, wir hätten viel mehr Zeit als die, die wir haben. Aber ich glaube, weil die sogenannten Debatten in diesem Land eigentlich gar keine wirklichen Debatten sind, wenn es um diese Thematik geht. Ich würde denken, eine Debatte ist ein Ort oder ein Zustand, in dem Menschen sich gegenseitig zuhören, voneinander lernen, auf eine respektvolle Art und Weise. Das, was hier passiert, ist vor allem sehr toxisch, sehr emotionalisiert. Viele haben sehr vorgefestigte Meinungen, die nicht immer informiert sind. Und es geht ganz oft darum, das eigene Narrativ einfach durchdrücken zu wollen. Und PalästinenserInnen, glaube ich, können einfach mit dieser Thematik in Deutschland keinen Blumentopf gewinnen. Sie werden kriminalisiert, ihre Erfahrungen werden negiert, relativiert, wenn sie überhaupt Plattformen bekommen, um zu erzählen. Und das hat oft auch ganz materielle Konsequenzen, wie zum Beispiel, dass man eine Verwarnung bekommt beim Arbeitsplatz, dass man seinen Job verliert, dass man nicht mehr eingeladen wird, dass man ausgeladen wird aktiv. Und das sind alles Dinge, die...
Hast du sowas erlebt? Also könntest du da jetzt so jemanden benennen? Mhm. Also musst du jetzt keinen Namen nennen natürlich, aber benennen, wo das passiert ist?
Auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und in anderen bei anderen journalistischen Plattformen, Institutionen, Stiftungen, aber selbst Freundinnen von mir, die in Krankenhäusern arbeiten, werden von Chefs auf Social Media Posts zum Beispiel angesprochen.
Ist das neu, wenn man auf den Gaza-Konflikt jetzt schaut mit der Berichterstattung, oder hat es das vorher auch schon gegeben, diese Tendenzen?
Ich würde gerne einmal ganz kurz den Begriff Konflikt in große Anführungszeichen setzen, um dann zu sagen, nein, es ist nicht neu. Ich glaube, die Thematik ist in Deutschland natürlich auch auf Gründen der deutschen Vergangenheit und der vielleicht nicht wirklich guten Aufarbeitung, die wir auch haben mit unserer eigenen Vergangenheit in Deutschland, ist schon immer sehr, sehr schwierig gewesen. Das Ganze paart sich dann mit Rassismus gegenüber arabischen Menschen, muslimischen Menschen, und dann wird ganz viel in einen Topf geworfen und dann sind Palästinenser ganz schnell einfach Araber, Islamisten, Hamas, ISIS, und man wirft alles zusammen, was man irgendwann mal aufgegriffen hat, und das macht es dann sehr schwierig, irgendwie noch einer gewissen Besonnenheit und Menschlichkeit über diese Thematik zu sprechen.
Ich wollte jetzt gerade nach der Verständlichkeit fragen. Jetzt hast du aber das Thema Rassismus erwähnt. Dafür habe ich natürlich auch kein Verständnis, null. Aber die Frage ist, ist dieser Konflikt, den man hier in Deutschland hat mit dieser Berichterstattung oder darüber zu reden, zu diskutieren über das, ist das nicht auch ein Stück weit verständlich? Weil dieser Konflikt ja auch so eine Übersetzung in eine Frage des Antisemitismus immer ganz schnell ist in Deutschland.
Nochmal Konflikt in großen Anführungszeichen.
Konflikt in den Meinungen, meine ich.
Ja,
jetzt, bevor wir jetzt Wörter glauben.
Genau, also nein. Man muss einfach ganz sachlich bleiben. Und ich glaube, das ist ja das Problem, was ich eben auch schon benannt habe. Wir müssen über die Situation in Israel und Palästina sachlich, faktisch sprechen, nicht emotionalisiert. Ich verstehe, dass Menschen Emotionen haben. Ich habe auch Emotionen. Du hast Emotionen. Leute sind unterschiedlich betroffen, haben unterschiedliche Sozialisationen. Das ist alles völlig klar. Aber dafür gibt es auch Fakten, ExpertInnen, und man muss Dinge klar benennen, wie sie sind. Es gibt eine Militärbesatzung, die ist illegal zum Beispiel. Und das sind Dinge, über die muss man ganz klar sprechen können. Und das geschieht hier leider zu selten. Ich sage nicht, dass es gar nicht geschieht. Aber es geschieht viel zu selten.
Es gibt viel Zustimmung von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Es gibt aber auch Corinna Hoffmann aus Freiburg, die schreibt, das ist unakzeptabel, was ihr Gast gerade behauptet hat, dass die deutschen Öffentlich-Rechtlichen nicht objektiv und ordentlich recherchiert bewusst berichten. Das ist eine Frechheit und totaler Unsinn. Sie hat jetzt keine konkrete Begründung, warum das so ist, zugeliefert, aber trotzdem ist es ihre Meinung. Was würdest du auf so eine Meinung sagen?
Ja, ich danke Corinna für diese Nachricht, weil die einfach nochmal sehr stark verdeutlicht, wie die Gespräche hier hier stattfinden. Ne? Also es wird so abgewehrt, das ist Unsinn, das stimmt nicht. Es wird aber kein Argument und keine Begründung genannt. Und vor allem, sie arbeitet mit einem Strohmann. Denn ich habe nie behauptet, dass die öffentlich-rechtlichen Medien nicht objektiv und ordentlich recherchiert arbeiten. Das habe ich nie gesagt. Im Gegenteil, es gibt hervorragenden Journalismus. Aber ich habe gesagt, es gibt ein massives strukturelles Problem. Und das ist keine Meinungssache, das ist auch sehr gut aufgearbeitet, auch von MedienwissenschaftlerInnen, die eben analysiert haben, wie viel werden eben auch einfach zum Beispiel Statements der israelischen Armee unhinterfragt und kontextlos wiedergegeben. Das ist ein Beispiel. Wie häufig kommen palästinensische ExpertInnen zu Wort? Wie viel Raum wird Menschenrechtsorganisationen und den Berichten von ExpertInnen gegeben? So, das sind Dinge, da muss man, wie gesagt, zurück zu den Fakten kommen, damit die Emotionen keine Überhand gewinnen, auch wenn sie verständlich sind. Ich weiß jetzt nicht, was Corinna für eine Geschichte hat, aber das bringt uns nicht weiter.
Aber da könnte ich jetzt natürlich fragen, oder man könnte argumentieren, du sitzt doch jetzt hier und du hast viele Gespräche schon gemacht. Das ist doch eigentlich ein Argument dagegen.
Nein, das ist überhaupt gar kein Argument dagegen. Also es gibt strukturelle Probleme, wie zum Beispiel auch Rassismus in der Polizei. Aber mein Cousin, der halb Palästinenser ist, ist Polizist. Ja, es gibt antischwarzen Rassismus oder strukturelle Diskriminierung in den USA gegenüber schwarzen Menschen und der Präsident der USA, Barack Obama, ist schwarz. Also nur weil es quasi einzelne individuelle gute Entwicklungen gibt, heißt es noch lange nicht, dass es kein strukturelles Problem gibt. Und ich glaube, gerade als JournalistInnen müssen wir immer auf Strukturen und auf Systeme gucken. Und nur weil du vielleicht eine tolle Sendung machst und weil es einzelne ganz, ganz tolle RedakteurInnen und JournalistInnen hier auch gibt, heißt das nicht, dass wir nicht gleichzeitig auch ein großes strukturelles Problem in der deutschen Berichterstattung zu Israel und Gaza haben können.
Du bist 2020, Alina, nach Ramallah aufgebrochen, um selbst zu erleben, was es bedeutet, in den besetzten Gebieten, also im Westjordanland in dem Fall, zu leben. Jetzt mal die ganz große Frage zum Anfang. Was hast du da erlebt? Du hast nämlich auch was darüber geschrieben, ein dickes Buch. Es heißt Der letzte Himmel, meine Suche nach Palästina. Warum muss eine Frau mit palästinensischen Wurzeln denn überhaupt Palästina suchen?
Ach, ich glaube, weil erstens palästinensische Realität heißt, total fragmentiert zu sein. PalästinenserInnen sind ja seit 1948 verstreut worden. Das heißt, PalästinenserInnen leben in völlig unterschiedlichen Zuständen, mit unterschiedlichen Dokumenten und einem unterschiedlichen Ausmaß an Entrechtung. 2 Millionen PalästinenserInnen in Gaza zum Beispiel sind nicht erst seit dem 7. Oktober eingeschlossen, können weder rein, noch kann jemand rein, weder kann jemand rein, noch kann jemand raus. Dann gibt es PalästinenserInnen mit israelischer Staatsbürgerschaft, so wie ich. Dann gibt es Palästinenser unter Militärbesatzung im Westjordanland. Und ich kannte natürlich nur meine spezifische Realität, also die Realität meiner Familie. Ich bin ja sehr deutsch, wie gesagt, sozialisiert, aber das, was mir am nächsten war, war das, was meine Familie lebt. Ich wusste aber nicht, was es heißt, unter Militärbesatzung im Westjordanland zu leben. Und weil ich eben nicht jemand sein wollte, die von einem deutschen Schreibtisch aus über Dinge schreibt, die sie eigentlich nie wirklich erlebt und mit eigenen Augen gesehen hat, habe ich mich entschieden, dort eben hinzuziehen und nicht nur für 2-3 Stunden ein paar Termine zu haben, sondern wirklich dort Alltag zu erleben, weil ich glaube, nicht nur was Palästina und Israel betrifft, wirklich ins Verständnis kommt man erst, wenn man Dinge mit eigenen Augen sieht, wenn man sie fühlt, wenn man sie spürt.
Das ist ein sehr interessantes Thema. Ist dieses in dieser postfaktischen Wirklichkeit, in der wir ja leider leben, in der der Begriff Wahrheit oder Fakt auch nur noch für viele nur noch schwer zu greifen ist, weil es so viele unterschiedliche Erzählweisen gibt, die in sich alle logisch klingen, ist da dieser Faktor, ich fahre da selber hin und schaue mir das an, noch wichtiger geworden?
Absolut, absolut. Ich glaube gerade, wenn ich jetzt mal pauschalisieren darf, wir Deutschen sind häufig sehr skeptisch und misstrauisch, haben schnell Angst, manipuliert zu werden, irgendwie Propaganda zu unterliegen. Das passiert uns natürlich trotzdem die ganze Zeit, aber ich habe das häufig erlebt, wenn deutsche Menschen nach Palästina gekommen sind, als Teil von Delegationen. Auch Menschen, die sich eigentlich vermeintlich gut auskannten, aber in dem Moment, in dem sie Dinge mit eigenen Augen gesehen haben und wirklich mit Menschen vor Ort ins Gespräch gekommen sind für einen längeren Zeitraum, ist eine Transformation mit ihnen geschehen. Ja, und ich glaube, das gilt für andere Orte auch. Und das ist generell ja ein Problem auch unserer Auslandberichterstattung, dass vieles eben dann einfach ein Reproduzieren von Agenturmeldungen ist, weil die Leute, die die Nachrichten schreiben, eben ja, in irgendwelchen Büros in Stuttgart oder in Hamburg sitzen. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Das ist natürlich auch einfach ein logistisches Problem, weil natürlich können auch die öffentlich-rechtlichen Medien und andere Medienhäuser nicht an jedem Ort dieser Welt kontinuierlich 24/7 ihre Leute vor Ort haben. Das heißt, man ist auf solche Strukturen angewiesen, führt aber auch dazu, dass Nachrichten und Berichterstattung häufig sehr realitätsfern am Ende doch ist.
Gut, viele Menschen, das kann man den meisten nicht vorwerfen, haben nicht die Möglichkeit, solche Reisen zu unternehmen. Genau. Aus Sprachkenntnissen, die fehlen, vielleicht auch manchmal der Mut, die Zeit, die finanziellen Mittel und so weiter. Genau. Was hast du gemacht in Ramallah?
Ich habe dort für eine deutsche Stiftung gearbeitet. Ich wollte ganz bewusst nicht als Journalistin dorthin gehen, weil ich eben wusste, wie schwierig die Berichterstattung in Deutschland zu der Thematik ist, aus den genannten Gründen, die wir eben schon besprochen haben. Und ich wollte dort vor allem für mich selber einfach erstmal sein. Das heißt, ich habe für eine deutsche Stiftung gearbeitet und war ganz, ganz viel unterwegs. Und ich würde sagen, dass ich in den 3 Jahren, die ich dort gelebt habe, wirklich wahrscheinlich fast jeden Fleck des besetzten Westjordanlands gesehen habe. Dadurch, dass ich aber israelische Staatsbürgerin bin, und deswegen ist es auch wichtig, das zu betonen, weil vielleicht denken sich manche Leute, warum betont sie das? Das hat mir natürlich mehr Rechte gegeben. Ich habe 15 Minuten von Jerusalem entfernt gewohnt. Ich durfte nach Jerusalem, weil ich ein israelisches Kennzeichen hatte. Meine beste Freundin, die im gleichen Haus wohnt, darf nicht nach Jerusalem, weil Jerusalem illegal annektiert ist und sie als Palästinenserin dort nicht hin ist. Ich durfte zum Meer fahren. Ich konnte zum Meer fahren und war eine halbe Stunde später am Strand. Viele Kinder im Westjordanland haben das Meer noch nie gesehen, vielleicht von einem Hügel aus oder gerochen von einer Stadt aus, aber es waren immer Mauern und Checkpoints dazwischen.
Wie hast du die Menschen dort auch überlebt? Du sprichst ja da auch ganz viel von Teilung, von der einen Seite und von der anderen Seite.
Ja, also es ist so schwer zu beschreiben und vor allem in so kurzen Zeitslots, aber ich glaube, was ich dort erlebt habe im Westjordanland, ist diese auch starke Ambivalenz zwischen einerseits kontinuierlicher Zustand der Entrechtung. Die Menschen dort sind immer der Willkür des Militärs ausgesetzt, sie sind vollständig ausgeliefert, sie haben keinen Schutz. Das heißt, jede Nacht werden Menschen mitgenommen in Administrativhaft, ohne Anklage und Gerichtsprozess, wissen teilweise gar nicht, warum sie in den Gefängnissen sind. Leute werden auf der Straße angehalten. Wenn Leute vom Militär erschossen werden, gibt es in den allerseltensten Fällen einen Gerichtsprozess gegen die SoldatInnen. Das heißt, sie sind kontinuierlich in einem Zustand der Schutzlosigkeit und des Ausgeliefertseins. Gleichzeitig gibt es aber sehr viel Solidarität unter den Menschen und wahrscheinlich ist das auch eine direkte Folge der Militärbesatzung, dass Menschen eben gelernt haben, zusammenhalten zu müssen, sich gegenseitig unterstützen zu müssen. Und das führt zu einem Zustand, in dem man sehr viel Lebensfreude und Liebe und Hilfsbereitschaft und Offenherzigkeit eben auch erlebt. Weil man vielleicht, wenn man es nicht so einfach hat wie wir hier, auf eine ganz andere Art und Weise lernen muss, trotzdem irgendwie Momente zu genießen, den Moment zu leben und sich eben gegenseitig zu helfen. Ich glaube, was viele hier auch nicht wissen oder was vielen nicht so bewusst ist, ist, dass PalästinenserInnen zum Beispiel auch keine wirkliche politische Repräsentation haben. Man spricht hier immer oft von Hamas und Abbas, als hätten die PalästinenserInnen die gewählt. In Palästina haben die letzten Wahlen 2006 stattgefunden. Das heißt, meine Freundinnen, die ich im Westjordanland hatte oder auch in Gaza, die haben niemanden von diesen Machthabern gewählt. Die haben noch nie in ihrem Leben überhaupt gewählt.
Würden sie denn heute anders wählen, als sie es 2006 getan haben? Was wäre da deine Einschätzung? Weil, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, ich glaube, darauf kann man sich schon einigen.
Sie ist als Terrororganisation eingestuft, um es journalistisch sauber zu sagen. Und Abbas und die PA sind eine korrupte Behörde, die sehr viel Geld auch von der EU bekommen. Und das Geld landet vor allem in ihren eigenen Taschen, die wiederum auch mit der israelischen Armee zusammenarbeiten. Das heißt, PalästinenserInnen sowohl in Gaza als auch im Westjordanland leben eigentlich unter autoritären Regime. Und haben überhaupt gar keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form demokratisch zu entfalten. In Gaza kämpfen die Menschen jetzt gerade ums Überleben. Also Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem Friedhof. Gaza ist zu einem Friedhof geworden. Also ich weiß nicht genau, was man in so einem Zustand von Menschen erwartet, die verhungern, die erschossen werden auf dem Weg, bei dem Versuch, Essen zu bekommen. Über 90% der Häuser stehen nicht mehr. Kinder sind seit fast 2 Jahren nicht zur Schule gegangen. Da geht es gerade ums blanke Überleben. Und im Westjordanland ist die Situation natürlich ein bisschen in Anführungsstrichen besser als in Gaza. Aber auch da weißt du nie, was der nächste Tag bringt.
Du hast gerade von der anderen Seite, also praktisch von der palästinensischen Administration gesprochen, von Korruption, dass auch da keine wirkliche Repräsentanz da ist. Ich frage mich oft in diesem Krieg, in diesem Leiden, was ist eigentlich mit den arabischen Nachbarn? Warum sind die am Ende des Tages auch so untätig? Und das ist, glaube ich, ein Problem, das sich auch durch diesen Nahostkonflikt schon seit vielen Jahrzehnten zieht. Hast du dazu eine Meinung?
Naja, also es geht ja auch nicht um Meinung, es geht um Fakten und wir leben in einer kapitalistischen Welt und es geht um Machtinteressen. Und ich glaube, das ist auch oft etwas, was in Deutschland so falsch verstanden wird. Was ist denn mit den arabischen Staaten? Als würde ein arabischsprachiger Staat oder ein arabischer Staat den PalästinenserInnen jetzt besonders nahestehen, nur weil sie die gleiche Sprache sprechen. Also wir wissen ja selbst, was es alleine für Kämpfe innerhalb Syriens zwischen verschiedenen Gruppen gibt oder innerhalb des Iraks, nur weil man die gleiche Sprache spricht oder vielleicht ähnliche Gerichte hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man in irgendeiner Form ansonsten politisch oder ideologisch auf einer Welle ist. Und ich glaube, die PalästinenserInnen wissen ganz genau, dass sie von den arabischen Staaten überhaupt gar keine Hilfe zu erwarten haben. Also wir wissen doch auch, was es für Allianzen gibt, auch zum Beispiel zwischen den USA und Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Es geht um ganz klare Machtinteressen und niemals um die Menschen und um die eigenen Bevölkerung, abgesehen mal davon, dass diese sogenannten arabischen Staaten meistens auch von korrupten Diktatoren regiert werden, die Bevölkerung nicht repräsentieren, nicht demokratisch gewählt sind, nicht den Rückhalt haben der Menschen, über die sie herrschen. Also da sind meine Erwartungen, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht besonders hoch. Ich erwarte viel mehr von einer deutschen Bundesregierung. Ich erwarte viel mehr von einer Europäischen Union, die sich ja Völkerrecht auf die Fahnen schreibt.
Aber ist es gerechtfertigt zu sagen, ich habe da unterschiedliche Erwartungen, von denen erwarte ich einfach gar nichts, weil die sind sowieso korrupt und ich erwarte auch nicht von der Hamas, dass die sich ans Völkerrecht halten, weil die sind ja sowieso terroristisch. Kann man da so mit so unterschiedlichem Maß messen?
Naja, ich kann ja von einer, man muss ja realistisch bleiben. Es wäre ja absurd, hier zu sitzen und zu sagen, ich glaube, eine Terrororganisation wird sich ans Völkerrecht halten. Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und man muss erst mal selbst gucken. Also ich verstehe, die Frage finde ich absurd.
Okay,
also ich finde es okay. Ich finde es okay, dass du sie stellst, aber ich finde sie absurd.
Der letzte Himmel heißt das Buch von Journalistin Alina Jabarin. Es ist deine Suche, Alina, nach Palästina. Vielleicht mal so zum Abschluss. Was hast du denn gefunden? Zu große Frage?
Ich habe Menschen gefunden, die genauso divers und unterschiedlich sind wie Menschen überall auf der Welt und in jeder Bevölkerung. Eben nicht ein Monolith und eine homogene Gruppe, wie es ja oft von hier aus aussieht. Wer sind denn die Palästinenser? Die Palästinenser sind Muslime und sie sind Christen und sie sind Atheisten und sie machen Yoga und sie studieren oder sie sind Köche und sie sind Raucher und Nichtraucher und sie sind genauso divers wie jede andere Bevölkerungsgruppe auch und wünschen sich, genau wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch, in Sicherheit und in Würde zu leben und tun dies unter den widrigsten Umständen, unter einer völkerrechtswidrigen Militärbesatzung, in der Hoffnung, dass sie irgendwann auch ein gerechtes und würdevolles Leben werden führen können. Aber alleine werden sie es nicht schaffen, denn sie sind unter der Herrschaft einer korrupten Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland. Da ist ja die Hamas nicht an der Macht. Sie sind unter einer illegalen israelischen Militärbesatzung, die wiederum von den meisten westlichen Staaten und auch anderen Staaten geschützt wird. Und dann gibt es die sogenannten arabischen Staaten, die ihre eigenen kapitalistischen Machtinteressen haben und denen die PalästinenserInnen am Ende auch herzlich egal sind.
Das war jetzt die Antwort auf meine Frage von vorhin.
Ja.
Nochmal so in Kurzform. Du hast sehr, sehr viele schöne Eindrücke in deinem Buch hinterlegt, gerade auch die Menschen, die du dort getroffen hast und so weiter. Und ich denke mal, dass sich daraus ja auch ein Wunsch ableitet. Oder eine Vorstellung, die vielleicht jetzt gerade sehr, sehr weit weg ist von der aktuellen Realität. Aber was würdest du denn sagen? Was würdest du dir wünschen, wie sich das, wenn du die Geschichte weiterschreiben könntest, in den palästinensischen Gebieten gerne entwickeln soll?
Ich werde den Kreis dann damit schließen, dass ich wieder sagen muss, Menschenrechte. Und ich finde das so erschreckend in der deutschen Debatte, dass wenn man Menschenrechte fordert, dass Leute wütend werden und sagen, da platzt mir jetzt aber die Hutschnur und die Hamas hier und dies und das und da. Ich sag ja Menschenrechte. Menschenrechte sind universell. Das heißt, sie gelten für Muslime, für Christen, für jüdische Menschen, für Buddhisten, für Atheisten, für Männer, für Frauen, für all gender. Menschenrechte für alle. Mhm. Gleichberechtigung und Gerechtigkeit für alle. Und dafür gibt es Institutionen, die, wie wir vorhin gesagt haben, vielleicht auch fehlerhaft sind, die eine Reformation brauchen. Aber das ist das Einzige, was wir jetzt gerade haben. Und das muss umgesetzt werden. Denn ich bin auch davon überzeugt, und wir sehen es jetzt schon in Gaza, wo viele Expertinnen von einem Völkermord sprechen. Und ich weiß, da platzt wieder ganz vielen Leuten die Hutschnur. Aber das ist einfach ein Fakt, dass viele Expertinnen, Menschenrechtsorganisationen in Gaza von einem Völkermord sprechen. Ja, in Deutschland bleibt es umstritten. Aber darum geht es auch nicht, wie man es nennt. Man muss sich einfach nur angucken, was dort passiert. Und die Situation wird weiter eskalieren. Und die Eskalation wird sich auch weit über Gaza hinaus erstrecken. Denn wenn Menschen strukturell entrechtet werden über Jahre, dann führt das zu Radikalisierung. Die Menschen brauchen einen Raum und es muss politische Lösungen geben. Und ich erwarte schon auch von meiner Bundesregierung in Deutschland, dass diese aktiv an politischen Lösungen mitarbeitet und eben nicht auch noch Waffen in so ein Gebiet liefert.
Glaubst du denn an so eine Zwei-Staaten-Lösung oder ist das inzwischen sowas von weit weg, dass man schon gar nicht mehr drüber diskutieren muss?
Es wird diese zwei Staaten nicht geben und das ist unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht glaube. Und das wird, glaube ich, an dem Buch auch sehr deutlich, einfach weil in Gaza jetzt ganz klar von israelischen Politikern von einer ethnischen Säuberung gesprochen wird, davon, von dem Ziel, die Bevölkerung erstmal in diese sogenannten Auffanglager zu sperren, um sie dann vollständig aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Und vom Westjordanland ist aufgrund der israelischen illegalen Besiedlung kaum noch Land übrig für PalästinenserInnen. Das heißt, wo sollen denn diese zwei Staaten herkommen? Westjordanland und Gaza wäre ja die Basis für einen palästinensischen Staat im Kontext dieser Zwei-Staaten-Lösung. Nur es gibt kein Land mehr, auf dem PalästinenserInnen sich wirklich frei und selbst frei bewegen können und selbstbestimmt leben können. Und es sind jetzt vor ein paar Wochen wieder neue Siedlungen genehmigt worden. Das heißt, der Siedlungsbau geht kontinuierlich weiter und deutsche Regierungen, eine nach der anderen, verurteilen das, weil es illegal ist, tun aber nichts dagegen und üben auch keinen politischen Druck aus, um das zu verhindern. Was heißt, es wird so weitergehen.
Das ist eine sehr düstere Aussicht. Wäre denn politischer Druck ein wirksames Mittel?
Natürlich.
Von Deutschland aus?
Ja, natürlich. Deutschland ist ein wichtiger Player. Deutschland ist ein mächtiger Staat. Und Deutschland alleine wird es nicht richten. Ich glaube auch nicht, dass Deutschland entscheidend sein wird für die Zukunft in Israel und Palästina. Aber als deutsche Staatsbürgerin, die hier Politik studiert hat, die hier sozialisiert ist und die hier Steuern bezahlt, habe ich natürlich Erwartungen an meine Bundesregierung, dass sie zumindest ihren Teil tut. Und das heißt, keine Waffen an eine Armee liefern oder an eine Regierung liefern, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist. Das heißt, auch politischen Druck ausüben, um die illegale Besiedlung zu beenden, wie das ja auch der Internationale Gerichtshof am 19. Juli 2024 ganz klar gefordert hat.
Das ist dein Abschlussstatement für heute. Vielen Dank für den Besuch, Alena Jabarin in SWR 1.
Danke dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.